Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 90. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Ich glaube, wir alle kennen diesen einen Menschen mit einem empfindlichen Magen, vielleicht bist du es sogar selbst. Plötzlich geht gar nichts mehr, wenn das Essen nicht stimmt. Oder der Bauch macht schon wieder, was er will. Blähungen, Schmerzen, ständiger Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung. Was oft als nervöser Magen abgetan wird, kann in Wahrheit ein echtes Krankheitsbild sein. Das Reizdarmsyndrom. Circa 12 Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen. Und doch wird selten offen darüber gesprochen. Viele schämen sich, fühlen sich nicht ernst genommen oder von Ärzten vertröstet. In dieser Folge wollen wir das ändern. Wir sprechen darüber, was beim Reizdarm im Körper eigentlich passiert, wie die Diagnose gestellt wird und was wirklich helfen kann.
Talk der Woche.
Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Florence Randriana Risoa. Viele von euch kennen sie vielleicht auch als Dr. Flojo. Sie ist Ärztin, Wissenschaftsjournalistin und Gesundheitsaufklärerin. Nach ihrem Medizinstudium in Köln und Fort de France arbeitete sie zunächst als Assistenzärztin, bevor sie sich ganz der Wissenschaftsvermittlung widmete. Seit 2014 klärt sie auf YouTube medizinische Themen auf. Als Moderatorin der WDR-Wissenschaftssendung Quarks bringt sie komplexe Gesundheitsthemen einem breiten Publikum näher. Ihr Ziel? Medizin verständlich machen und Gesundheitskompetenz stärken, ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit viel Haltung. Florence, sehr schön, dass du da bist und wir uns unterhalten können.
Freut mich auch.
Wir haben heute ein spannendes Thema, und zwar Reizdarm. Viele Menschen haben schon was davon gehört, aber wissen nicht wirklich, was dahinter steckt. Was genau ist ein Reizdarmsyndrom und woran erkennt man das?
Das Reizdarmsyndrom ist eines der häufigsten Krankheitsbilder, was man so kennt vom Verdauungstrakt. Circa 5% der Menschen sind weltweit betroffen, also schon echt eine Menge. Frauen haben das im Schnitt 2-mal häufiger als Männer. Und um sich da so ein besseres Bild von zu machen, also es müssen so 3 Punkte erfüllt sein, damit man davon sprechen kann, von einem Reizdarmsyndrom. Zum einen müssen Darmbeschwerden seit mindestens 3 Monaten bestehen. Die müssen so stark sein, dass die Lebensqualität wirklich ganz stark eingeschränkt ist. Und, das ist ganz entscheidend, es kann keine organische Ursache gefunden werden. Also es ist nicht zum Beispiel wie bei einer Blinddarmentzündung, bei der man weiß, Bauchschmerzen, Blinddarm entzündet. Das ist halt beim Reizdarmsyndrom nicht so einfach, die Diagnose zu stellen.
Ich glaube, genau das ist auch mit das Problem, dass Patienten oder Menschen, die darunter leiden, oft sehr lange auf der Suche sind nach der organischen Ursache und dann auch nicht ernst genommen werden mit ihren Problemen. Wie wird denn, also außerhalb dieser 3 Parameter, die du eben erwähnt hast, wie läuft die Diagnostik eigentlich ab?
Das ist halt so die Sache. Also die Diagnostik ist nicht ganz so einfach, eben weil dadurch, dass es eben nicht das eine Organ gibt, was Probleme macht in dem Sinne, muss man tatsächlich sehr viele Untersuchungen machen, um dahinter zu kommen. Weil eben auch die Beschwerden sehr unspezifisch sind und deswegen muss das Ganze per Ausschlussverfahren geschehen. Das bedeutet, dass man ganz viele Untersuchungen macht, alle möglichen Differentialdiagnosen, also möglichen anderen Erkrankungen abklärt. Und wenn dann nichts gefunden wird, dann kann man vom Reizdarmsyndrom sprechen. Und diese Untersuchungen umfassen natürlich einmal, dass man Arzt-Patienten-Gespräch führt, also Anamnesegespräch, dass der Arzt oder die Ärztin körperliche Untersuchungen macht, der Bauch wird untersucht, wird abgetastet, ein Labor wird gemacht, ist aber häufig einfach unauffällig, ein Ultraschall ist sinnvoll, vielleicht auch sogar eine Endoskopie, also so eine Darmspiegelung zum Beispiel. Und genau, und dann stellt man häufig fest, okay, dass da bei allem gar nichts herauskommt und dann weiß man erst, okay, Reizdarmsyndrom. Das klingt jetzt so ein bisschen schwammig natürlich oder so ein bisschen nach Detektivspiel ist es auch. Es gibt dann aber noch die ROM-4-Kriterien, die das Ganze so ein bisschen eingrenzen und spezifischer machen. Und zwar liegt ein Reizdarmsyndrom dann vor, wenn folgende Kriterien erfüllt sind. Und zwar zum einen muss man wiederholt Bauchschmerzen haben in Verbindung mit mindestens 2 der folgenden 3 Kriterien. Und zwar müssen diese Bauchschmerzen zusammen mit der Stuhlentleerung auftreten, die Stuhlfrequenz, also die Häufigkeit, wie oft man auf die Toilette muss, ist verändert, oder aber die Stuhlkonsistenz, also wie fest der Stuhl ist verändert. Plus die Beschwerden müssen schon vor mehr als 6 Monaten gestartet haben und mindestens 1-mal pro Woche in den letzten 3 Monaten aufgetreten sein. Also das sind dann doch wieder so Punkte oder Kriterien, die es dann wieder enger eingrenzen und schon eine gute Richtung vorgeben bei der Diagnose.
Werden auch Intoleranzen getestet? Also die bekannten Laktose- und Laktulose-Tests?
Genau, richtig. Also es wird alles einmal gemacht, weil das Problem ist so ein bisschen bei den Beschwerden, die sind halt wirklich nicht so spezifisch. Das reicht eben von Bauchschmerzen mit Blähungen, der Stuhlgang kann verändert sein, Verstopfung kann dazukommen, Durchfall. Die Bauchschmerzen selber können auch ganz unterschiedlich sein, von dumpf bis stechend über krampfartig an verschiedenen Stellen. Und all das kann eben zusammen auftreten, kann sich abwechseln, kann ineinander übergehen. Und deswegen können eben auch ganz viele andere Erkrankungen dahinter stecken, die den, ja, auch gerade den Verdauungstrakt betreffen, aber sogar gynäkologische Erkrankungen zum Beispiel können dahinter stecken. Und deswegen genau testet man ganz viel, zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten, um alles ausschließen zu können.
Du hast anfangs erzählt, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Wissen wir, warum das so ist?
Die Vermutung ist, dass das mit den Sexualhormonen zu tun haben könnte, gerade mit dem Östrogen, weil es auch nochmal eine veränderte Schmerzwahrnehmung macht, unter anderem. Hundertprozentig geklärt ist es nicht. Also generell ist es leider so, dass beim Reizdarmsyndrom ganz viele Fragezeichen offen sind, obwohl da sehr fleißig dran geforscht wird. Aber ja, wahrscheinlich hängt es mit den Sexualhormonen zusammen.
Okay, das heißt, wir wissen auch nicht, was die Ursache ist des Reizdarmsyndroms oder gibt es Vermutungen, woran es liegen kann?
Ja, es wird sehr viel geforscht zu den Ursachen. Die sind noch nicht abschließend geklärt, wie es ja ganz oft in der Medizin ist. Aber es gibt so ein paar Punkte, bei denen man jetzt wirklich schon mittlerweile sehr gut sieht, dass die eine Riesenrolle spielen. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Darmfunktion gestört ist und dass das Reizdarmsyndrom eine biopsychosoziale Erkrankung ist. Mhm. Das bedeutet, wenn man das jetzt mal in der Geschichte erzählt. Also ganz typischerweise kommt ein Patient oder die Patientin ja häufiger in die Praxis, hat einen Magen-Darm-Infekt, also eigentlich eine ziemlich herkömmliche Sache. Dadurch ist ja der Darm dann schon mal gereizt. Normalerweise klingt dieser Infekt dann ab, Patientin ist wieder gesund. Aber bei einer Handvoll von Patienten und Patientinnen kommt dann das Reizdarmsyndrom, insbesondere wenn die zum Beispiel Stress auf der Arbeit haben, mit der Familie oder wenn die vielleicht auch früher in der Kindheit vor allem mal eine traumatische Erfahrung gemacht haben, die nie richtig aufgearbeitet wurde. Und das ist so der ganz typische Werdegang. Wenn man das jetzt nochmal so runterbricht, biopsychosoziale Erkrankungen, da steckt eigentlich schon alles drin. Bio im Sinne von biologische Faktoren spielen halt eine Rolle, eben vorausgegangener Darminfekt, vielleicht hat man Antibiotika eingenommen, dadurch ist eben die Darmflora, also das Darmmikrobiom, total unausgewogen und aus dem Gleichgewicht. Das bahnt schon mal den Weg für ein Reizdarmsyndrom. Dann psychologische Faktoren spielen eine Riesenrolle, eben Stress, Ängste, Traumata aus der Vergangenheit. Und dann eben die sozialen Faktoren, gerade wenn man zum Beispiel, wenn die Beziehung wirklich gerade schwierig ist oder man es auf der Arbeit sehr schwer hat, all das beeinflusst eben den Darm. Und ja, oft kommt das wirklich dann alles so zusammen und dann ist das Risiko eben wirklich massiv erhöht, das Reizdarmsyndrom zu bekommen. Aber nicht nur das, auch genetische Faktoren spielen eine Rolle und Hormonhaushalt, wo wir gerade eben schon drüber gesprochen hatten. Also es sind wirklich ganz, ganz viele Aspekte, die da mit reinspielen.
Sehr komplexes Geschehnis lerne ich und wahrscheinlich ist dann auch die Therapie, wie man so schön sagt, multimodal, also auf verschiedenen Ebenen, richtig?
Ja, genau. Also eben, weil es nicht die eine Ursache gibt und das eine Symptom und dann gibt man ein Medikament, so schön leicht ist es leider nicht beim Reizdarmsyndrom. Es gibt bisher wirklich keine Standardtherapie, die bei allen PatientInnen gleich greift. Man braucht also ein multimodales Behandlungskonzept, bedeutet also auf verschiedenen Ebenen. Dazu gehört einmal die Ernährung, die man sich wirklich ansieht, weitere Heilverfahren wie zum Beispiel Maßnahmen zur Stressreduktion, ganz entscheidend. Medikamente können eine Rolle spielen oder tun sie auch oft. Auch Psychotherapie ist wichtig. Der Sinn ist eben am Ende, dass man wirklich den Lebensstil generell so ein bisschen überdenkt und verändert. Ist viel Aufwand, lohnt sich aber sehr.
Wie wichtig ist dabei ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis und welcher Arzt, mit welcher Fachdisziplin ist da im Lead sozusagen? Weil es ist ja, sind ja verschiedene Disziplinen beteiligt. Bei wem laufen die Fäden zusammen?
Da kommen wirklich ganz, ganz viele verschiedene oder Menschen aus verschiedensten Fachrichtungen zusammen. Denn so ein Reizdarmsyndrom ist halt wirklich sehr, sehr individuell. Also die Symptome sind einmal sehr individuell, einfach weil jeder Mensch ja verschieden ist. Bei jedem spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Und deswegen ist es auch wichtig, dass da verschiedene Leute mit draufschauen. Denn, ja, wir haben ja eben schon darüber geredet, dass gerade auch Traumata zum Beispiel eine Riesenrolle spielen können. Deswegen ist zum Beispiel Psychotherapie sinnvoll, um Stressfaktoren und ja, Traumata zu bearbeiten, damit umzugehen. Heißt also, ein Psychotherapeut kann total sinnvoll sein. Eine Ernährungsmedizinerin ist auch wirklich wichtig, um an die Hand genommen zu werden. Denn gerade bei der Ernährungsumstellung, da können wir auch vielleicht gerne mal drüber reden. Da gibt es wirklich so ein paar Sachen, auf die man achten sollte, bei denen man aber auch Gefahr laufen kann, sich fehl zu ernähren. Deswegen Ernährungsmedizinerin, ganz wichtig. Hausarzt sollte natürlich immer mit an Bord sein, um den Überblick zu haben. Ist ja auch die erste Anlaufstelle, zu der man geht. Dann Leute aus der Psychosomatik und natürlich aus der inneren Medizin, also ein Gastroenterologe oder Gastroenterologin sollte auf jeden Fall dabei sein. Deswegen, wir sehen schon, ganzer Strauß an Fachrichtungen, die dabei sein sollten.
Wie fühlt sich das eigentlich für Patienten an? Also wie beeinträchtigt das Reizdarmsyndrom den Alltag? Tritt das spontan auf? Muss ich dann schnell nach einer Toilette suchen? Also hat das so Colitis-ähnliche Symptome oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, tatsächlich geht das schon in die Richtung. Also es ist wirklich so, dass Betroffene, also man kann oft gar nicht vorhersagen, wann geht's los, was natürlich wiederum blöd ist gelinde gesagt, weil dann natürlich Patienten teilweise sich sozial auch zurückziehen aus Angst, dass es im falschen Moment zum Beispiel der Durchfall losgeht. Und natürlich, wenn man so sagt, okay, Blähung, Durchfall klingt jetzt ja nicht so schlimm, hat jeder mal, ja, aber wirklich beim Reizdarmsyndrom ist das also wirklich eine ganz andere Hausnummer. Die Lebensqualität ist massiv eingeschränkt, weil man wirklich immer so im Kopf hat, oh, wo ist die nächste Toilette? Man versucht, sich immer in der Nähe von der Toilette aufzuhalten, um nicht inkontinent zu werden. Das ist einfach natürlich eine Riesenangst und die kann so stark sein, dass Betroffene gar nicht mehr rausgehen wollen, sich zurückziehen, was natürlich psychisch sehr belastend ist. Und das ist halt wirklich so ein Teufelskreis am Ende. Plus, viele Betroffene machen sich auch Gedanken, dass was Schlimmeres dahinter stecken könnte. Also gerade bis man endlich mal zu dieser Diagnose gekommen ist, Reizdarmsyndrom, was ja echt ein langer Weg sein kann oder häufig auch ist. Natürlich, mit den Beschwerden geht dann bei vielen im Kopf rum, dass das was ganz Schlimmes dahinter steckt. Viele denken auch, oh, das ist Krebs oder vielleicht wird das mal Krebs, wenn man das lange hat. Und da kann man glücklicherweise wirklich sagen, dass das Reizdarmsyndrom zwar natürlich sehr zermürbend ist, aber in dem Sinne harmlos, dass das jetzt nicht irgendwie die Lebenserwartung verkürzt oder so. Das ist wirklich kein erhöhtes Risiko für Krebs, da muss man sich keine Gedanken machen. Trotzdem sollte man es auf jeden Fall ärztlich abklären lassen, wenn man Beschwerden hat. Gerade auch, wenn es nochmal Beschwerden sind wie Blut im Stuhl, Fieber, ungewollter Gewichtsverlust. Also da auf jeden Fall, also nochmal umso mehr gehen, weil das ist nicht typisch für ein Reizdarmsyndrom. Und generell natürlich sollte man alle anderen möglichen Erkrankungen ausschließen lassen.
Ja, du hast das Thema Ernährung und Ernährungsumstellung angesprochen. Lass uns da ein bisschen tiefer einsteigen.
Bei der Ernährung ist es so, dass auch da ist es leider so, direkt vorweg, dass nicht der eine Weg für alle funktioniert, für alle Betroffenen. Aber man sieht sehr wohl, dass die FODMAP-Diät ein gutes Ernährungskonzept sein kann. FODMAP, das ist die Abkürzung für fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide und Polyole. Das ist ein ganz langer Begriff. Kurz gesagt, das sind so Zuckerarten und Zuckeralkohole, die im Darm nicht so gut aufgenommen werden und deswegen Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen machen. Und einen hohen FODMAP-Gehalt hat man in bestimmten Lebensmitteln, wie zum Beispiel Birnen, Äpfeln, Weizen, Milchprodukte auch teilweise, einen eher niedrigen Wert in Zucchini, Zitrusfrüchten, Heidelbeeren. Also da kann man auch wirklich sehr gut nachlesen im Internet. Zum Beispiel gibt es wirklich Listen, wo dann steht, was hat einen hohen, was einen niedrigen FODMAP-Gehalt. Und da ist es ein bisschen ein radikaler Weg, um dahinter zu kommen, was für einen funktioniert und was man lieber nicht so essen sollte. Dafür muss man über einen gewissen Zeitraum wirklich alle FODMAP-reichen Lebensmittel konsequent weglassen. Und dann führt man die schrittweise wieder so ein, immer nur Stückchen für Stückchen, um zu schauen, was macht Beschwerden, was macht keine Beschwerden. Und dann ist eben das Ziel, dass man die Ernährung dauerhaft so umstellt, dass wirklich die problematischen Lebensmittel weggelassen werden. Alles andere kann gegessen werden. Das klingt super aufwendig, ist es auch. Und das klingt auch nach sehr viel Einschränkung. Ist es zum Teil natürlich schon. Aber gleichzeitig gibt es auch wieder ganz viel Handlungsspielraum, weil man muss sich das so vorstellen, man weiß dann eben, das kann ich, vertrage ich gut, das kann ich gut essen, ah, da lasse ich lieber die Finger von. Also man muss dann nicht mehr drüber nachdenken, was funktioniert, was nicht, kann ich nicht, sondern man weiß eben, das klappt nicht. Und dadurch, also das gibt am Ende tatsächlich sehr viel Freiheit wieder zurück. Das Ganze sollte man aber auf jeden Fall von einem Ernährungsmediziner oder einer Ernährungsmedizinerin begleiten lassen, eben damit man sich nicht fehlernährt. Und es ist auch so, dass die Kosten auch größtenteils von der Krankenkasse übernommen werden für einen Ernährungsmediziner. Also auch da nicht zurückschrecken. Und genau, also am Ende muss man auf jeden Fall selber ausprobieren, was Beschwerden macht, was nicht. Dann kann man noch so ein paar andere Tipps bei der Ernährung befolgen, die auch wirklich oft gut funktionieren. Also wichtig ist, dass man beim Reizdarmsyndrom regelmäßig isst. Auch lieber mehrere kleine Portionen anstatt jetzt 3 Riesenmahlzeiten am Tag. Sich natürlich Zeit nehmen fürs Essen, nicht schlingen, richtig kauen. Also das, was man eigentlich Kindern erzählt, das gilt auch für die Betroffenen mit Reizdarm, also sowieso für alle Menschen, aber gerade bei einem Reizdarmsyndrom. Auch beim Trinken muss man so ein bisschen schauen, was klappt gut, was nicht. Häufig nicht so günstig sind Softdrinks, Alkohol, Zigaretten auch, sollte man auch eher meiden, weil die alle den Verdauungstrakt reizen, also lieber weglassen. Und so als Tipp noch, es lohnt sich total, ein Tagebuch zu führen mit Nahrungsmitteln und auch zum Beispiel, dass man sich aufschreibt, wie war die Stimmung an dem Tag, wie gestresst ist man gerade, welche Medikamente nimmt man ein. Also all das hilft, um so ein bisschen besser dahinter zu kommen. Ja, was klappt gut, was klappt nicht so gut. Einfach, dass man so für die Zukunft besser planen kann. Was bei der Ernährung auch noch sinnvoll ist, ist, dass man Lebensmittel zu sich nimmt, die das Mikrobiom im Darm unterstützen. Also wir haben ja alle im Darm ganz, ganz viele kleine Mikroorganismen, die total wichtig für die Gesundheit und für die Verdauung sind. Und da man ja weiß, dass beim Reizdarmsyndrom da häufig so ein Ungleichgewicht besteht, kann man da unterstützend sich ernähren. Zum Beispiel kann man Probiotika zu sich nehmen. Also es sind ja so auch wieder Mikroorganismen, aber in einer kleinen Menge. Und da gibt es wirklich viele Studien zu, die zwar ein bisschen unterschiedlich sind, was so die Qualität anbelangt, aber im Schnitt sieht man dennoch, dass auf jeden Fall Probiotika sich wirklich positiv auswirken können beim Reizdarmsyndrom und gerade die Lebensqualität erheblich verbessern. Auch so Pflanzenextrakte, also Phytotherapeutika können da sehr gut helfen. Gerade Pfefferminzöl zum Beispiel bei Blähungen hat eine gute Wirkung. So heiße Kümmelölauflagen auf dem Bauch, wenn man ja Bauchschmerzen hat zum Beispiel. Oder Flohsamenschalen, sowohl bei Verstopfung als auch beim Durchfall, können gut helfen. In dem Zug kann man auch noch über einen Mikrobiomtransfer nachdenken. Das bedeutet, dass man eine Stuhltransplantation macht, also wirklich Stuhl transferiert. Da ist die Studienlage aber noch nicht ganz ausreichend. Plus, da gibt es unter anderem so ein bisschen nochmal so ethische Bedenken oder Dinge, die noch geklärt werden müssen. Also wird auch teilweise gemacht auf jeden Fall, aber genau, da ist leider, gibt es noch keine ganz klare Empfehlung dazu.
Also gehört eine Mikrobiomanalyse zur Diagnostik mit dazu?
Das gehört auch dazu, genau, dass man da wirklich nochmal schaut, wie sieht's denn da eigentlich gerade aus, um dann eben wirklich nochmal gezielt unterstützen zu können.
Wenn wir jetzt gemeinsam in die Zukunft schauen, was meinst du, wie sieht die Therapie des Reizdarmsyndroms in 10 Jahren aus oder wie kann sie aussehen?
Ich denke, es wird so bleiben, beziehungsweise so bleiben und sich noch weiter verstärken, dass es auf jeden Fall eine multimodale Therapie sein muss und eben weg von einer nur von der Symptombehandlung hin zu wirklich, dass man auf verschiedenen Ebenen ansetzt. Das ist jetzt schon im Gange und eigentlich zeigen auch immer mehr Studien, dass das wirklich der Weg ist, dass man wirklich ganzheitlich auf den Patienten und auf die Patientin schaut und wirklich an diesen verschiedenen Punkten ansetzen muss, sprich eben Ernährung, Mikrobiommodulation, Psychotherapie, ganz entscheidend. Auch alternative Heilmethoden können da helfen, zum Beispiel aus der traditionellen chinesischen Medizin, Akupunktur. Also da ist die Studienlage noch nicht ausreichend. Auch da sieht man halt wieder, manchen Menschen hilft's, anderen weniger gut. Also man muss am Ende so ein bisschen ausprobieren, was für den Betroffenen funktioniert. Auch Medikamente sind ein Ansatz, genauso wie es gibt es mittlerweile auch digitale Gesundheitsanwendungen, also zumindest schon mal eine auf jeden Fall, die man verorten kann als Arzt oder als Ärztin, die Patienten unterstützt. Deswegen, das sind auf jeden Fall, also ein Angriff von mehreren Seiten sozusagen aufs Reizdarmsyndrom.
Letzte Frage an dich, wenn du Betroffenen 3 Tipps geben könntest, wie sie besser mit ihrem Reizdarmsyndrom umgehen können, welche wären das?
auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen. Natürlich einmal mit dem Arzt, mit der Ärztin, also sich wirklich drum kümmern und versuchen das nicht so, also versuchen nicht stark zu sein, in Anführungszeichen, und sagt dem Motto, ich mache das schon alleine. Nee, man braucht da wirklich Leute, die mit anpacken und mithelfen und einem da so ein bisschen an die Hand nehmen, um den Weg zu zeigen. Dann kann man damit sehr wohl gut leben, also dass es auch besser wird und man wieder sich gesünder fühlen kann und fitter fühlen kann. Deswegen insofern drüber reden. Auch drüber reden mit Vertrauenspersonen. Ich weiß, dass gerade was so den Stuhl angeht, ist jetzt nicht gerade das Lieblingsthema und was, wo man leicht drüber redet und gerne drüber redet. Aber es ist total wichtig, dass auch Vertraute oder so das Umfeld ein bisschen weiß, was man da durchmacht. Einfach, dass sie es besser nachvollziehen können, was da eigentlich passiert und dass das eben nicht, okay, ich habe mal Durchfall, ist. Das ist noch ganz entscheidend. Und auch wichtig, so in die Selbstwirksamkeit reingehen, zumindest versuchen. Im Sinne von, man ist nicht nur ausgeliefert. Klar ist das gar keine schöne Erkrankung und eine sehr, sehr belastende Erkrankung. Man kann aber selber was dafür tun, eben gerade über Ernährung, auch über Bewegung. Das heißt, man muss nicht einfach ausgeliefert sein, sondern man kann dann selber ansetzen. Und man sieht wirklich in den Studien und mit Patienten und Patientinnen, dass gerade Ernährung ein entscheidender Punkt ist, der da sehr gut helfen kann.
Super. Florence, ich danke dir für den sehr interessanten Austausch. Ich habe viel über das Reizdarmsyndrom dazugelernt. Vielen Dank für das, was du tust, Menschen aufzuklären über verschiedene Erkrankungen. Und heute haben wir mit Reizdarm gesprochen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Die Fakten der Folge.
Reizdarm ist real und belastend. Viele Betroffene fühlen sich nicht ernst genommen. Die Diagnose ist komplex und erfolgt per Ausschlussverfahren. Infekte, Stress, Hormone, Darmflora oder sogar Kindheitserfahrungen können zusammenspielen und Auslöser des Reizdarms sein. Deswegen ist jede Therapie individuell. Ernährung, Psychotherapie, Medikamente. Was hilft, muss oft Schritt für Schritt gefunden werden. Florence Tipp ist daher, Hilfe holen, offen sprechen und aktiv mitgestalten. Selbstwirksamkeit ist beim Reizdarmsyndrom entscheidend. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch mal ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreibe uns direkt an podcast@ceramtec.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder. Glycin, die Schlafhilfe, die keiner kennt. Wusstest du, dass eine simple Aminosäure dir helfen kann, besser und tiefer zu schlafen, ganz ohne Melatonin? Die Rede ist von Glycin. Klingt unspektakulär, wirkt aber überraschend gut. 3 Gramm Glycinpulver in Wasser, etwa 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen, und dein Körper bekommt ein klares Signal zur Ruhe. Glycin senkt sanft die Körperkerntemperatur. Das ist ein entscheidender Reiz für die Einschlafphase. Studien zeigen, Glycin sorgt für eine schnellere Einschlafzeit, verbesserte REM-Schlafanteile und einen stabileren Nachtschlaf. Und das selbst bei Personen mit normalem Melatoninspiegel. Und noch ein Tipp, falls ihr es mal ausprobieren wollt. Glycin schmeckt süß, passt auch gut in einen abendlichen Tee oder in warmes Wasser. Also ein Random Reminder in dieser Woche. Nutze Glycin als Schlafhilfe. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.